Der Wolf soll nicht mehr als streng geschützt gelten. Was bedeutet das? Wie fällt der Agrarbericht 2024 über die bayerische Landwirtschaft aus? Und was würde die Reaktivierung des Atomkraftwerks Isar 2 bringen? Um diese und andere Fragen geht es in der kommenden knappen halben Stunde hier bei BR24 aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon Simon Plentinger. Der Wolf ist in Bayern ein echtes Reiztier. Erst vor wenigen Wochen hat die Staatsregierung per Verordnung festgelegt, dass der Abschuss von Wölfen in Bayern wieder leichter möglich ist. Dazu kommt jetzt eine Entscheidung des Europarats in Straßburg. Das ist eine von der EU unabhängige Institution, der deutlich mehr Länder Europas über die EU hinaus angehören. Unter anderem überwacht der Europarat die Einhaltung internationaler Verträge. Dieser Europarat hat jetzt den Schutzstatus der Wölfe gelockert. Die Tiere gelten künftig nicht mehr als streng geschützt, sondern nur noch als geschützt. Was das bedeutet, ordnet Eva Huber ein.
Der Wolf bleibt weiter eine geschützte Art, aber der Schutz ist nicht mehr ganz so streng wie davor. Das freut vor allem Landwirte mit Weidetieren. Sie klagen seit Jahren, dass immer mehr ihrer Schafe und Ziegen von Wölfen getötet werden und hoffen, dass jetzt bald ein Abschuss von Wölfen leichter möglich wird. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir erwartet, dass mit dieser Entscheidung die Weidetierhaltung und der Wolfsschutz besser in Einklang gebracht werden können. Denn mehr Wölfe führten dazu, dass mehr Schafe und Tiere gerissen werden, sagt der Grünen-Politiker. Auch SPD und Union sehen den neuen Schutzstatus positiv. Zum Beispiel die umweltpolitische Sprecherin von CDU und CSU im Bundestag, Anja Weisgerber.
Mit der heutigen Entscheidung bin ich wirklich sehr glücklich und ich bin auch erleichtert, denn die Weidetierhaltung ist sehr unter Druck. Sie ist vom Aussterben bedroht und nicht der Wolf.
Die CSU-Politikerin betont, dass es in vielen Regionen derzeit schon mehr als genug Wölfe gibt. Ein guter Bestand also erreicht ist. In Deutschland gibt es derzeit 209 Wolfsrudel. Bisher ist es nur im Ausnahmefall möglich, einzelne Wölfe zu jagen. Weisgerber fordert,
dass eine gezielte Bejagung möglich ist. Genau das brauchen wir jetzt, um die Bestände kontrolliert klein zu halten.
Aber damit der Wolf wirklich gejagt werden dürfte, müsste noch einiges passieren. Die Herabsetzung des Schutzstatuses ist nur ein erster Schritt. Jetzt müssten noch Gesetze in der EU und in Deutschland geändert werden. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen stellt deshalb gleich mal klar, der Wolf sei mitnichten zum Abschuss freigegeben. Und die Absenkung des Schutzstatuses ist kein Freifahrtschein für ungeregelte Abschüsse. Aber durch diese Absenkung gäbe es mehr Handlungsspielräume. Konkreter wird die Umweltministerin nicht. Was sich also in Zukunft beim Umgang mit dem Wolf ändert, darum wird weiter gerungen. Naturschützer kritisieren die Entscheidung des Europarats zum Schutzstatus.
Dieser Prozess ist nicht wirklich wissensbasiert, weil der EU-Kommission, die ja diesen Antrag eingereicht hat, keine wirklich neuen Daten zur Verfügung gestanden haben im Vergleich zu vor 2 Jahren, wo sie noch einen Antrag der Schweiz auf Abstufung vehement abgelehnt hat.
Sagt Marie Neuwald vom Naturschutzbund Deutschland. Studien würden zeigen, dass noch nicht überall in Europa ein guter Bestand beim Wolf erreicht wurde. Wölfe großflächig zu schießen, hält die Naturschützerin für nicht angemessen.
Weil es den Konflikt, also dass Wölfe Weidetiere reißen, nicht wirklich befriedigen wird. Natürlich wird es dann wahrscheinlich weniger Wölfe geben, aber auch einzelne Wölfe in einer Region können großen Schaden anrichten.
Auch mit einem erleichterten Abschuss müssten also Weidetiere weiter geschützt werden, sagt die Naturschützerin. Sie fordert, statt mehr Wölfe zu schießen, die Kraft und vor allem Förderung in einen guten Weidetierschutz zu stecken. Zum Beispiel mit Zäunen und Herdenschutzhunden.
In der EU dürfen Holz, Kaffee, Soja, Kakao und Palmöl künftig nur noch verkauft werden, wenn dafür nach 2020 keine Wälder gerodet wurden. Damit soll auch die Abholzung des Regenwaldes, etwa im südamerikanischen Amazonasgebiet, deutlich reduziert werden. Ein umstrittenes Gesetz, das für viel Streit gesorgt hat und mindestens aufgeschoben werden sollte. Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten haben sich jetzt aber auf einen Kompromiss geeinigt. Mehr von unserem EU-Korrespondenten Jakob Mayer.
Unternehmen bekommen wie geplant bis Ende kommenden Jahres Zeit, um sich auf das EU-Gesetz gegen Abholzung vorzubereiten. Für kleinere Betriebe greift es erst im Juni 2026. Die christdemokratische EVP-Fraktion im EU-Parlament hat ihre Änderungsanträge zum Gesetz zurückgezogen. Darauf haben sich Vertreterinnen und Vertreter von Parlament und Mitgliedstaaten am Abend verständigt. Im Gegenzug kündigt die EU-Kommission weitere Klarstellungen zu den Vorschriften an. Sie will außerdem zusätzliche Vereinfachungen prüfen. Damit scheint der Zeitplan für die Verschiebung nicht länger in Gefahr. Parlament und Mitgliedstaaten können sie rechtzeitig vor Jahresende beschließen, ohne das schon beschlossene Gesetz neu verhandeln zu müssen. Die EU-Länder hatten zuvor mit großer Mehrheit die Forderung der EVP abgewiesen, die Regelung aufzuweichen. Der zuständige Parlamentsausschuss wird heute über das Verhandlungsergebnis abstimmen. In 2 Wochen hat das Plenum in Straßburg das letzte Wort. Dann soll auch der Rat der Mitgliedstaaten das Resultat bestätigen. Wenn das Gesetz in Kraft ist, dürfen Unternehmen Palmöl, Soja, Kaffee, Kakao oder Holz nur noch in der EU verkaufen, wenn dafür seit 2020 keine Wälder gefällt wurden. Die EVP erklärt, die Verordnung sei durch ihren Einsatz praktikabler geworden. Die Europa-SPD spricht von peinlichem Theater.
Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat in der vergangenen Woche im Landtag den Agrarbericht für das Jahr 2024 vorgestellt. Ein Ergebnis: die Nutztierhaltung in Bayern geht weiter zurück. Von 2021 bis 2023 haben zum Beispiel über 12% der Mastschweinehalter und über 7% der Milchviehhalter aufgegeben. Doch der Bericht gibt noch mehr Aufschluss über die Herausforderungen der Landwirtschaft in Bayern und wurde darum im Landtag kontrovers diskutiert. Anton Rauch berichtet.
360 Seiten umfasst der Agrarbericht in seiner gedruckten Fassung. Er ist auch online abrufbar. Für das große Datenwerk gab es Lob für das Landwirtschaftsministerium und eine lange Aussprache. Es gibt rund 100.000 landwirtschaftliche Betriebe in Bayern im Haupt- oder Nebenerwerb und die Durchschnittsgröße liegt bei 31 Hektar. Aber jeden Tag hören durchschnittlich 2,5 Milchviehhalter auf, so Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.
Die Nutztierhalter sind zutiefst verunsichert. Die letzten 3 Jahre dieser Ampelpolitik, muss man leider so sagen, haben gezeigt, mit einem Hü und Hott kann man keine Politik machen. Die ständigen Auflagen und vermehrten, verschärften Haltungsformate sind natürlich nicht wirklich pflegeleicht gewesen in der Umsetzung. Und gerade diese Verunsicherung, wie geht's weiter, habe ich Planungssicherheit für einen heute gebauten Stall bis in die nächsten 20, 30 Jahre, haben sich viele nicht mehr getraut und deswegen auch aufgehört.
Bayern steuere gegen mit Tierwohlprämien, Umbauprämien. Auch die Ökoförderung sei nirgendwo so stark wie in Bayern. Doch auch in Bayern greift der Strukturwandel. Betriebe über 100 Hektar nehmen zu, kleine verschwinden. Neben Lob kam deswegen Kritik von der Opposition, AfD und den Grünen. Hier Mia Goller, die Agrarsprecherin der Grünen.
Wir haben jetzt gehört, was die Frau Ministerin alles toll findet an ihrer Arbeit und schlecht an der Arbeit in Brüssel und in Berlin. Aber wir haben eigentlich keine richtig guten Konzepte gehört. Wir haben jetzt auch wieder festgestellt, dass es ganz schlecht läuft für die bayerische Landwirtschaft, was die Betriebe unter 100 Hektar angeht. Das ist für uns ein großes Problem und da müssen wir einfach jetzt mal handeln und was tun.
Nur 10% aller Landwirte in der EU sind unter 40. Deshalb freuten sich Landwirtschaftsministerin und Abgeordnete umso mehr, dass heute auch Nachwuchs da war aus Landwirtschaftsschulen, aus Weilheim und aus Bayreuth.
Also ich hatte jetzt weniger das Gefühl, dass da eine Zusammenarbeit ist, sondern es wird oft einfach gegeneinander gearbeitet.
Naja, die Milchviehhaltung in erster Linie schon versuchen, im Rahmen der Möglichkeit, wie man halt momentan aufgestellt ist, erst schon noch ein wenig zu erweitern. Aber man muss, denke ich, auch schauen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, ob man vielleicht da was in Sonderkulturen oder in Richtung Sonderkulturen probiert oder Gemüsebau. Aber eigentlich möchte ich schon gern weiter Milchvieh halten.
Die Planungssicherheit für die zukünftigen Jahre ist halt schwierig. Man kann es schlecht einschätzen. Geht so weiter, kommen wieder neue Auflagen.
Zum Erhalt der kleinstrukturierten bayerischen Landwirtschaft seien nicht nur Förderprogramme nötig, sondern auch die Verbraucher, die regionale und biologisch erzeugte Waren kaufen, so die Landwirtschaftsministerin.
Es wäre unglaublich schön, wenn wir uns darauf konzentrieren als Verbraucher, dass wir alle gemeinsam darauf achten, welche Produkte wir kaufen. Und da werben wir natürlich ausdrücklich für die Regionalität, für die bayerischen Produkte. Und wenn jeder Verbraucher in Bayern nur 30 Cent am Tag mehr für Lebensmittel ausgeben würde, würde das bedeuten, dass 13.000 Euro am Ende des Tages bei den Betrieben auch ankommen. Das ist nicht nur finanzieller Rückhalt, sondern das ist Schutz für unsere Lebensmittelhersteller, für unsere Urproduzenten und vor allem bedeutet es auch Sicherheit.
Soweit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu den Herausforderungen der Landwirtschaft in Bayern. Ein offenkundiges Problem der Landwirtschaft: Überalterung. Nur 12% aller landwirtschaftlichen Betriebe in der EU werden von Menschen unter 40 Jahren bewirtschaftet. Immer weniger junge Leute wollen offenbar Bäuerin oder Bauer werden. Die EU will seit der letzten Agrarreform 2023 dagegen steuern. Die sogenannte Junglandwirteprämie wurde von 44 Euro auf 134 Euro pro Hektar erhöht. Junge Landwirte und Landwirtinnen, die einen Betrieb übernehmen, können diese Förderung 5 Jahre lang abrufen. Norbert Haberger hat eine junge Frau besucht, die die Prämie bekommt.
Carolin Gropp verteilt Stroh bei ihren Lieblingstieren. 9 zottelige Galloway-Bullen liegen gemütlich in der großen Freifläche vorm Stall.
Jetzt hab auf, Elvis, komm!
Die Anschaffung der schottischen Rinderrasse war die erste Entscheidung, die Carolin hier auf dem Hof im unterfränkischen Sulzdorf angestoßen hat. Die 33-Jährige ist eine Quereinsteigerin. Sie hat Betriebswirtschaft studiert und bis vor 6 Jahren in der Gastronomie in Würzburg gearbeitet.
Ich habe total einen Lagerkoller in der Stadt bekommen, habe gesagt, ich muss jetzt hier raus, ich möchte aufs Land. Suche mal ein Haus, habe ein Haus gefunden, habe mir das Haus gekauft und habe dann ein Vierteljahr später Basti kennengelernt.
Basti, das ist Sebastian Schmidt und Carolins Partner. Er bewirtschaftet in der Nähe von Carolins Haus einen 127 Hektar Hof zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder. Vor 6 Jahren waren noch 60 Kühe im Stall.
Da war noch Milchvieh.
Ja.
Aber du hast keine Angst gehabt vor der Arbeit.
Nee, ich war total begeistert und fand das alles total toll.
Seitdem arbeitet Carolin auf dem Hof nicht nur tatkräftig mit, sie ist auch mehr und mehr in Entscheidungen eingebunden. Neben den Galloways werden auf ihren Wunsch hin auch Fleckvieh und ein paar andere Rinderrassen gemästet. Tiere zu betreuen war schon immer Carolins Traum.
Ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir hier alle arbeiten wie die Idioten, aber so wirklich hängen bleibt davon nichts.
Sebastian und sein Vater Edgar bemerkten schnell, dass Carolin den Hof betriebswirtschaftlich auf Vordermann bringen kann. Deshalb beschlossen sie gemeinsam, dass Carolin ab nächstem Jahr die Leitung übernehmen soll. Das hat auch finanziell Vorteile. Als Neustarterin bekommt sie die Junglandwirteprämie der EU. Das sind auf dem Hof etwa 16.000 Euro jährlich und das 5 Jahre lang.
Also für uns ist die Junglandwirteprämie halt einfach schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich einfach sagen kann, ich habe dadurch wieder mal Geld, was ich flüssig in der Hand habe, wo ich auch einfach aktiv sagen kann, wir können uns mit der Zukunft mitgehen und uns wieder zukunftsfähig aufstellen. Weil wir hier einfach einen wahnsinnigen Investitionsstau haben, alte Maschinen, alte Sachen.
Die Junglandwirteprämie ist flächengebunden. Das heißt, je mehr Hektar bewirtschaftet werden, desto mehr Geld gibt's. Das kommt Carolin und Sebastian mit ihren 127 Hektar sehr entgegen. Bei der letzten EU-Agrarreform wurde die Prämie massiv erhöht, von 44 auf 134 Euro pro Hektar. Es gibt sie für maximal 120 Hektar. Carolin hat inzwischen eine landwirtschaftliche Ausbildung begonnen, die sie nächstes Jahr abschließt. Das ist eine der Voraussetzungen, um die Förderung zu bekommen. Das Fleisch der Rinder, die im Sommer auf der Weide sind, vertreibt sie über einen Online-Shop und seit kurzem auch über einen kleinen Hofladen. Eine Investition, bei der die Junglandwirteprämie zur Finanzierung durchaus hilft.
Ich sage halt mal, es gibt uns halt jetzt eine wahnsinnige Perspektive. Es ist auch für mich ein Anreiz gewesen, die Ausbildung zu machen. Einfach zu sagen, ich lerne es jetzt auch nochmal von der Pike auf.
Neben der Junglandwirteförderung bekommt Carolins Betrieb auch noch die normalen Flächenprämien und Geld für Umweltleistungen, etwa 43.000 Euro. Wie würde es eigentlich ohne diese Gelder aussehen?
Nö, ohne Förderung müsste ich morgen zusperren. Also gestern, vorgestern, vielleicht auch schon letzte Woche hätte ich zusperren müssen, um es mal ganz dramatisch zu sagen.
Eine junge Landwirtin, die einen Betrieb mit Leidenschaft übernimmt und modernisiert. Das gibt es immer weniger. Die Junglandwirteprämie könnte vielleicht für den einen oder die andere den entscheidenden Impuls geben, einen Hof zu übernehmen und weiterzuführen.
Deutschland hat das Kapitel Atomkraft eigentlich vor 1,5 Jahren beendet. Aber Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Staatsregierung würden es gerne wieder neu aufschlagen und wieder einsteigen in die Kernenergie. Was dann gewissermaßen der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg wäre. Konkret ginge es darum, das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut wieder in Betrieb zu nehmen. Aber was würde das genau bringen? Lorenz Storch hat versucht, das herauszufinden.
Wichtige Teile von ISA 2 sind schon demontiert und die Eigentümerfirma Preußen Elektra weigert sich strikt, nochmal die Verantwortung für ein laufendes Atomkraftwerk zu übernehmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bleibt trotzdem dabei.
Ist mit Aufwand verbunden, keine Frage. Aber ich glaube fest daran, dass ohne Kernenergie und dann langfristig ohne Kernfusion es nicht geht.
Sein Staatskanzleichef Florian Herrmann, ebenfalls CSU, ergänzt:
ISA 2 zu reaktivieren ginge immer noch schneller als Ersatzgaskraftwerke zu realisieren. Einfach was den Zeitablauf betrifft, das sollte man immer auch berücksichtigen bei dem Ganzen, weil es geht schon darum, Energieversorgung zeitnah sicherzustellen und nicht irgendwann.
Wobei der zuständige Fachminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zum Zeitbedarf für die ISA 2-Reaktivierung sagt:
Die Einschätzung ist derzeit 3 bis 4 Jahre und kosten mehrere Milliarden Euro.
Einen großen Zeitvorsprung von einem Zurück zu ISA 2 gegenüber neuen Gaskraftwerken sieht die Energieexpertin des IFO-Instituts Karin Pittel daher nicht.
Bauzeitabschätzungen, die ich kenne für Gaskraftwerke, die liegen so im Bereich zwischen 3 Jahren und 5 bis 6 Jahren. Also liegen wir eigentlich genau auch in der Zeiteinschätzung.
Fabrikneue Gaskraftwerke mit der gleichen Leistung wie ISA 2 zu bauen, könnte knapp 1,5 Milliarden Euro kosten. Also mit Aiwangers mehreren Milliarden für die Reaktivierung des alten Reaktors gut mithalten. Und diese Gaskraftwerke, die die Ampel-Bundesregierung, wenn möglich noch vor der Bundestagswahl, ausschreiben will, braucht es auf jeden Fall, unterstreicht der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Marian Rappe.
Gaskraftwerke zur Sicherung der Versorgung mit Strom in Zeiten, wenn kein Wind weht, ist zwingende Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende.
Ihre Aufgabe soll sein, schnell hochzufahren, wenn zum Beispiel die Sonne untergeht. Und im Gegenzug auch mal für 2 Stunden während der Mittagszeit zu pausieren. Eine Gasturbine ist von 0 auf 100% Leistung in 30 Minuten. ISA 2 brauchte dafür mehrere Tage. Deshalb fasst Energieökonom und Ingenieur Christoph Maurer, der unter anderem an der Uni Erlangen lehrt, zusammen:
Kernkraftwerke sind eigentlich keine Flexibilitätslieferanten im System, sondern ähnlich wie die erneuerbaren Energien auch, sind sie Flexibilitätsnachfrager. Sie haben ein bestimmtes Energieangebot, das eigentlich wirtschaftlich genutzt werden muss, indem die Anlagen produzieren. Aber sie können wirtschaftlich letztendlich nicht dafür eingesetzt werden, zum Beispiel Schwankungen des Angebots erneuerbarer Energien auszugleichen. Das ist etwas, was Gaskraftwerke sehr viel besser können.
Auch ein Atomkraftwerk kann man hoch und runter regeln, aber normalerweise nur im Leistungsbereich zwischen 60% und 100%. Und wenn man das tut, leidet die Wirtschaftlichkeit. Der Atomstrom wird teurer. Teuer sind auch die Gaskraftwerke, wenn sie laufen, so Christoph Maurer.
So wie wir das jetzt um den 6. November herum hatten, wo wir so eine kleine Dunkelflaute hatten, so gut wie keine Windenergie, keine Solarenergie. Und dann braucht man eben eine große Menge an Kraftwerken, um die Last zu decken. Aber das passiert für einige wenige Tage im Jahr. Und wir sehen in unseren Modellrechnungen, dass tatsächlich die Gaskraftwerke zu einem sehr großen Teil nur, sagen wir mal, einige 100 Stunden im Jahr an dieser Stelle laufen.
Deswegen wäre der Effekt, den das Entmotten von ISA 2 auf den Strompreis hätte, sehr überschaubar. Karin Pittels IFO-Institut hatte ausgerechnet, wie viel es gebracht hätte, 3 Reaktoren am Netz zu lassen.
Kam dann damals auf ungefähr 2%. Jetzt haben wir natürlich mit ISA 2 nur ein Drittel dieser Gesamtkapazität, die dann wieder ans Netz gehen würde. Das heißt also, dass die Auswirkungen auf die Strompreise sehr gering ausfallen würden.
Und immer noch kleiner werden, je mehr der Ausbau von Wind- und Sonnenkraft voranschreitet. Bleibt der Effekt für den Klimaschutz, den auch Staatskanzleichef Herrmann betont hat.
Uns geht es um die Versorgungssicherheit und darum, Klimaziele zu erreichen.
Ein ISA 2, das wieder voll läuft, würde allein 2/3 so viel CO2 einsparen wie die heuer neu gebaute Photovoltaik in ganz Deutschland einerseits. Andererseits würde der Reaktor allein nur 2% der deutschen Stromversorgung dekarbonisieren können. Also ein Beitrag, aber kein Gamechanger.
Jedes Jahr verkündet die Deutsche Wildtierstiftung das Wildtier des Jahres. Dieses Mal konnten die Spenderinnen und Spender der Stiftung zwischen 3 Tieren aus dem Alpenraum wählen. Am Ende konnte sich der Schneehase klar gegen seine Mitbewerber Alpenmurmeltier und Alpensteinbock durchsetzen. Martin Thiel über die Besonderheiten eines Verwandlungskünstlers.
Er ist scheu, er ist schön und vor allem ein wahrer Verwandlungskünstler. Aber genau das macht ihm in Zeiten des Klimawandels zunehmend Probleme. Denn das Fell des Schneehasen ist im Winter weiß. Diese Tarnung soll ihn im Schnee vor Feinden schützen. Aber wenn der Schnee noch nicht fällt oder schon wieder geschmolzen ist, wird der weiße Hase leicht zur Beute für Greifvögel, Fuchs und Marder, sagt Klaus Hackländer, Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung.
Schneehasen wechseln ja ihr Fell von weiß im Winter zu braun im Sommer. Das ist eine perfekte Anpassung an die Schneebedingungen. Bloß die Weißphase, wenn man das Fell ansieht, passt nicht mehr zusammen mit der Weißphase der Landschaft, nämlich wenn man den Schnee anschaut. Das heißt, Schneehasen sind mit diesem Fellwechsel früher perfekt angepasst gewesen und kommen jetzt in die Bredouille, weil sie entsprechend wie auf dem Präsentierteller als weißes Tier vor dunklem Hintergrund für alle Fressfeinde natürlich sichtbar sind und dann auch natürlich ein höheres Risiko haben, zu sterben.
Die Konsequenz, so der Professor für Wildtierbiologie, der Schneehase muss sich immer weiter in höhere Lagen zurückziehen, weil er ja eigentlich im Schnee zu Hause ist und sich super angepasst hat. Denn sein weißes Winterfell dient nicht nur zur Tarnung, sondern schützt auch vor Minusgraden. Denn die weißen Haare sind mit Luft gefüllt und isolieren so besser gegen Kälte. Und wenn es richtig viel Schnee hat, dann lässt sich der Alpenschneehase gern einschneien oder gräbt sich kleine Höhlen, eine Sasse, in die weiße Decke. Da verbringt er dann den Tag, denn um seinen Jägern aus dem Weg zu gehen, verlässt er sein Versteck hauptsächlich in der Dämmerung oder nachts. Und wenn er dann morgens zurückkommt, ist er ein sportlicher Meister der Flucht und der Täuschung, schwärmt Professor Hackländer.
Was mich vor allen Dingen fasziniert, ist die Möglichkeit, Fressfeinden zu entkommen durch ihre Geschwindigkeit, die sie an den Tag legen können, durch die Sprünge, die sie machen und vor allen Dingen durch die Tricks.
Denn der Schneehase legt Fuchs und Marder auf dem Nachhauseweg bewusst eine falsche Fährte.
Dann gehen sie dort nicht auf dem direkten Wege hin, sondern legen praktisch eine blinde Spur, wo Beutegreifer, die auf der Spur hinterhergehen und der Nase nach dem Hasen folgen, im Prinzip in die Irre geführt werden.
Und dann kann der Hase in Ruhe in seiner Sasse den Tag verbringen. Rein optisch ist der Schneehase übrigens etwas kleiner als der Feldhase und die Ohren sind kürzer. Dafür kommt er mit seinen starken, behaarten, breiten Pfoten wie mit Schneeschuhen auch gut im Schnee vorwärts. Aber genau dieser Lebensraum wird ja immer kleiner. Der Klimawandel treibt den Schneehasen in die Höhe, aber da tummeln sich eben auch die Wintersportler. Skigebiete werden größer und auch Naturliebhaber mit Schneeschuhen und Turnski stressen den Hasen, wenn sie ihm zu nahe kommen.
Und Stresshormone sind nicht gut. Die senken das Immunsystem, die senken die Kondition und damit führen sie auch dazu, dass die Schneehasen eine höhere Sterblichkeit haben oder eine geringere Fruchtbarkeit. Beides wirkt sich natürlich aus auf den Bestand.
Klaus Hackländer, der Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung, wünscht sich deshalb einen bewussteren Umgang mit dem Schneehasen und allen anderen Wildtieren im Alpenraum.
Und dass man tatsächlich auch akzeptiert, dass es Gebiete gibt im Alpenraum, wo wir uns tatsächlich als Mensch mal hinten anstellen, um den Wildtieren Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.
Die Deutsche Wildtierstiftung fordert daher seit Jahren nach dem Vorbild der europäischen Nachbarländer, Wildschongebiete auszuweisen, in denen sich neben der Jagd auch der Wintersport und der Naturtourismus zurücknehmen müssen. Von solchen Gebieten würde auch der Alpenschneehase profitieren.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz bei BR24.